Maria ist die Braut des Heiligen Geistes. Sie ist schon ganz beim Herrn. Sie ist mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen. Sie ist uns dieses untrügliche Zeichen der Hoffnung. Und sie wartet auf uns. Sie hat eine große Sehnsucht, dass ihre Kinder heimkehren zum Vater. Und darum wird sie alles tun, wenn wir uns an sie wenden, dass sie uns dorthin führt, wenn wir uns an der Hand nehmen lassen. Das ist so wunderbar, dass wir sind nie allein als Katholiken, als wenn wir, also einsam, wenn wir mit ihr den Weg gehen. Das ist wunderbar. Sagen Sie das auch denen, die Maria vielleicht noch nicht so kennen, die Mutter Gottes, oder die sie auf die Seite gestellt haben. Und noch etwas, wenn wir mit der Mutter Gottes, wenn wir mit Maria den Weg gehen, dann werden wir nie in die Irre gehen, in die Häresie fallen. Denn die Geschichte lehrt uns, dass überall dort, wo Christen die Mutter Gottes auf die Seite gestellt haben, dass sie in die Häresie gefallen sind. Das ist, können Sie in der Geschichte der Kirche beobachten. Sie ist die Mutter Gottes, sie ist die Mutter des wahren Jesus. Das ist also ganz, ganz wichtig. Sie ist beim Herrn, in der einst das Wort des Vaters Fleisch ward, die den Weltheiland gebar, die den Sohn Gottes, dem Vater im Tempel opferte, der einst Simeon, Herz durchdringenden Schmerzen, weissagte, die einst neben dem Kreuz stand und ihren Erstgeborenen erblassen sah, die am Pfingsttag mit dem Heiligen Geist erfüllt ward, die Johannes einst wie seine Mutter zu sich nahm. Maria ist jetzt beim Herrn. Selig bist du, denn du glaubtest an das Wort des Herrn. Selig bist du, denn du warst eine treue Magd des Herrn. Selig bist du, denn du bliebst Gott ergeben im Leiden. Selig bist du, denn das Schwert des Schmerzes durchbohrt dir nicht mehr dein Herz. Selig bist du, denn du bist bei deinem Sohn, unserem Herrn. Selig bist du, denn deiner Freude ist kein Ende. Selig sind auch wir, denn wir glauben an das Wort Gottes wie du. Selig sind auch wir, wenn wir im Leiden ausharren wie du. Selig sind auch wir, wenn wir zum Herrn heimkommen wie du. Und gewiss werden wir zum Herrn heimkommen wie du, wenn wir den Willen des Herrn vollbringen wie du. Wahrhaftig, was die Kinder Gottes mit Tränen sehen, das ernten sie mit Jubel. Brüder, Schwestern, lasst uns ringen nach diesem Ziel. Lasst uns arbeiten, dulden, hoffen, glauben, lieben, siegen, dass wir würdig werden, Jesus Christus in seiner Herrlichkeit zu sehen. Amen. Maria, Königin des Himmels und der Erde, bitte für uns. Ja, immer wieder, nichts ohne die Mutter Gottes, alles mit ihr zusammen, dann können wir getrost sein, dass wir das Ziel erreichen, für das wir bestimmt sind. Lasst mich jetzt an diesem Vormittag nochmals diesen Gedanken der letzten Dinge aufgreifen, von dem wir schon im ersten Teil gesprochen haben. Und ich habe Ihnen ganz kurz noch vor der Pause den heiligen Philipp Neri zitiert oder diese kleine Begebenheit mit ihm vorgetragen. Ich möchte es nochmal wiederholen, dieses Fragen und was dann. Vorhin vielleicht ein bisschen zu kurz noch. Also dieser junge Mann, der, und das können Sie also, x-beliebig können Sie da jemand hernehmen, der also, ja, seine Zukunft plant, nicht? Dass man dann fragt, wie Philipp Neri, und was ist dann? Und was ist dann? Nicht? Er fragt immer, der hat seine Examen gemacht, der hat Jus studiert oder ist ganz gleich, was einer studiert und was ist dann? Und dann immer wieder, ich werde ein Haus bauen, Vermögen anhäufen und so weiter und was ist dann und dann? Und dann werde ich mich um meine Frau umschauen, gründe eine Familie und was dann? Dann wird man allmählich alt, was dann? Dann kommt die Pension, ne, sagen wir ja auch und so, und was ist dann? Und der junge Mann sagt ihm dann, Hochwürden, ich verstehe Sie und ich will mir es gesagt sein lassen. Also er hat verstanden, was Philipp Neri ihm sagen wollte. Er ging nicht unglücklicher, heißt es, aber zielklarer, als er gekommen war. Und was dann? Was kommt dann? Ja, was ist dann? Ja. Also, was war es eigentlich, was diesen jungen Mann dann endlich verstummen ließ? Ich greife das nochmal auf. Der heilige Pfarrer hatte den jungen Mann also gleichsam über die Wege des Lebens in Anführungszeichen geführt oder getrieben, bis er vor jenem Abgrund gestanden ist. Wenn es dann kein Was dann mehr gibt, vor diesem Abgrund schreckt man oft unwillkürlich zurück. Denn vor diesem Abgrund gibt es ja kein Zurück mehr. Ja? Und doch zieht es den Menschen auch immer wieder mit geheimer Kraft zu diesem Abgrund hin. Unerträglich möchte man wissen, sicher wissen, was kommt dann. Es ist eben die Frage nach den letzten Dingen. Was kommt am Ende des Lebens? Was kommt dann? Ja? Viele sagen, es kommt nichts mehr und deuten das auch an, indem sie sich verbrennen lassen. Sie wissen ja, wo der Ursprung herkommt, dieses sich verbrennen lassen, das zu einer ungeheimen Mode geworden ist heute. Nicht wahr? Ich hoffe, Sie haben noch nicht so ein Testament gemacht, wo Sie hineingeschrieben haben, Sie lassen sich verbrennen. Dann revidieren Sie das sofort, bitteschön, dieses Testament. Ich habe einige schon bewegen können dazu, dass sie dann das wieder geändert haben, dass sie sich verbrennen lassen. Die Wurzel ist, kommt aus der Haltung, es gibt nichts mehr. Echt? Wenn ich mich verbrennen lasse, dann deute ich an und zeige, es gibt keine Auferstehung, es gibt nichts mehr. Ja? Vorbei ist alles, das ist die Wurzel. Ja, und die Christen waren genau das Gegenteil, indem sie auch den Leib ehrfürchtig behandelt haben, weil sie geglaubt haben. Vor allem haben die gesagt, es gibt keine leibliche Auferstehung, es gibt nichts. Vielleicht löse ich mich irgendwo auf ins Nichts, aber es gibt keine leibliche Auferstehung. Wir aber glauben, natürlich wird der Leib umgewandelt, zerfällt in der Erde, aber in der geweihten Erde. Aber wir glauben, dass dieser Leib umgewandelt wird. Dass wenn eine Auferstehung, der nicht mehr vergänglich ist dann, dass die Seele umkleidet wird mit dem Auferstehungsleib am jüngsten Tag, darüber werden wir noch hören. Ja, also es ist ganz wichtig, dass wir auch mit dem Leib, mit dem Leichnam ehrfürchtig umgehen. Ich meine halt das so. Ja, und dann haben sie diesen Topf zu Hause irgendwo stehen und man weiß nicht mehr, was man dann tun soll damit. Irgendwo steht er dann auf einem Kasten oben und es wird immer unangenehmer dann damit, nicht, bis man irgendwo halt in einem Wald aufstreut. Es gibt alles heute, diese Bestattungen. Das ist unglaublich, was da Geschäfte gemacht wird damit heute, nicht? Also, aber bleiben Sie bei dem, dass Sie in eine geweihte Erde gelegt werden wollen. Was wissen wir Christen über die letzten Dinge des Menschen? Die erste Antwort, streitet niemand ab. Es kommt der Tod und schließt das Leben ab. Jedes Menschenleben, jedes Menschenleben. Niemand ist ausgenommen. Unerbittlich, unwiderruflich. Ja, unwiderruflich. Nur weiß der Christ noch mehr. Der Christ weiß noch mehr. Ja. Alle anderen versuchen, ja, mit menschlichem Verstand und Denken eine Antwort zu geben, was kommt dann? Aber wir Christen wissen, dass wir von oben eine Hilfe bekommen haben, dass Gott, der Herr selbst, uns es geoffenbart hat. Dass er gekommen ist, um uns Antwort zu geben. Wir wissen noch mehr, der Tod beendet auch die Zeit der Gnade. Das wissen wir auch. Mit dem Tod, in Anführungszeichen, Johannes 9,4, bricht die Nacht herein, da niemand mehr wirken kann. Verstehen Sie das? Jesus sagt, Johannes 9,4, die Nacht bricht herein, in der niemand mehr wirken kann. Das heißt, mit dem Tod hört die Zeit der Gnade auf. Es hört die Zeit auf, wo der Mensch etwas tun kann mit der Gnade Gottes. Etwas wirken kann für sein ewiges Seelenheil. Mit dem Tod hört das auf. Das ist gemeint, wenn Jesus sagt, es bricht die Nacht herein, da niemand mehr wirken kann. Ja? Jetzt, solange wir unterwegs sind, jetzt ist noch die Zeit der Gnade. Jetzt sind die Tage des Heiles. Jetzt können wir wirken, mitwirken mit der heiligmachenden Gnade, die Gott uns schenkt. Jetzt können wir für unser Heil Großes noch wirken. Jetzt. Und dann ist alles aus, sagt der Unglaube. Der Unglaube sagt, es ist alles aus, dann. Wir Christen aber wissen es anders. Gott hat es uns gesagt. Hebräer 9, 27, dort heißt es, es ist dem Menschen gegeben, einmal zu sterben, dann aber kommt das Gericht. Wenn Sie auch hier haben wir eine Antwort, wenn es heißt, und dann? Nicht die Wiedergeburt und noch einmal und noch einmal und noch einmal. Furchtbar muss das sein. Ja? Es ist gerade so, wenn Sie eine Schnecke von der linken Seite, kommt der rüber über die Straße, ist schon in der Mitte der Straßen und Sie kommen und so, mei, die arme Schnecken, nehmen Sie es und tragen Sie es wieder zurück, Gummi. Die will ja hinüber auf die andere Seite und du in deiner großen Barmherzigkeit nimmst es, tragst es wieder zurück. Jetzt muss sie wieder von vorne anfangen. Jetzt kommt wieder dann einer daher, sagt, na, der Schnecken ist aber arm, tragt es wieder zurück, Gummi. Nicht? Sie will ja hinüber. Wir wissen das nicht wieder und noch einmal und noch einmal. In Deutschland glauben mehr Leute an die Reinkarnation als an die Auferstehung. Laut Statistik habe ich gelesen. Ja, furchtbar muss das sein. Schrecklich, noch einmal und noch einmal. Es ist dem Menschen gegeben, einmal zu sterben, dann aber kommt das Gericht. Dann kommt das Gericht. Wir werden gerichtet. Es kommt das Gericht, es kommt die große Abrechnung, der große Schlussstrich für mein Leben. Von der Hand Gottes ist dieser Schlussstrich gezogen. Das Schlussurteil über den Wert oder Unwert eines Menschenlebens. Welch ein Augenblick muss das sein? Welch ein Augenblick. Und dann? Wir sprechen schon über den Himmel auch noch, Panska. Sag, ja, was kommt schon? Aber wir müssen alles das auch aufbereiten. Ja? Also, welchen Augenblick? Ja? Und dann? Denn auch damit, wenn also das Gericht kommt, dieser Schlussstrich sozusagen über mein Leben und dann das Gericht, welchen Augenblick und dann? Auch damit ist es noch nicht zu Ende. Ja? Dann können wir wieder weiter fragen, was ist dann bitte? Jetzt ist das Urteil. Ja? Was ist dann? Es kommt die große Entscheidung. Also das Urteil, wenn ich jetzt die Verkündigung des Urteils, so oder so. Die Schrift sagt uns es. Rettung oder Verwerfung. Leben oder Tod, Himmel oder Hölle. Ein drittes gibt es nicht. Vielleicht fragt es jemand und das Fegefeuer? Nein, Achtung, das Fegefeuer ist nicht ewig. Wir werden darüber sprechen. Das Fegefeuer ist nicht ewig. Hier spreche ich ja von der Entscheidung, so oder so. Ja? Himmel oder Hölle, Leben oder Tod, Rettung oder Verwerfung. Das Fegefeuer, wir sprechen schon darüber, seine Realität der großen Barmherzigkeit Gottes, aber das ist nicht ewig. Ja? Ewig ist Himmel oder Hölle. Das ist ewig. Ja? Ich habe da stehen, wohl gibt es ein Fegefeuer, aber das Fegefeuer, dann noch ausführlicher, rettet hin zu Gott. Das Fegefeuer. Es rettet hin zu Gott. Ja? Ist ja auch große Zuversicht kann man da haben. Es rettet hin zu Gott. Aber nicht sagen, komm ich heute ins Fegefeuer. Ich werde darüber sprechen, weil wenn Sie es ersparen könnten, bitteschön, ja, dann ersparen Sie nicht das. Ja? Also welch eine Entscheidung. Und jetzt fragen wir wieder, und dann? Was ist dann? Jetzt ist Verwerfung oder Hölle, Himmel oder Hölle. Und dann? Noch einmal müssen wir fragen. Denn nun erst kommt das Allerletzte. Jetzt kommt das Allerletzte. Also das Sterben, das Gericht, Entscheidung, Urteil. Und jetzt, es kommt die Ewigkeit. Jetzt kommt die Ewigkeit. Wir haben das letzte Mal, also gestern schon, darüber auch reflektiert. Ja? Jetzt kommt die Ewigkeit. Man kann sich fast, kann sich nicht vorstellen. Aber es muss gesagt sein. Und zwar hier, die haben das gestern gesagt, was in diesem Haus nicht ist. Es gibt keine Zeit. Da steht die Zeit. Die Uhr. Das Pendel schlägt, aber es gibt keine Zeit. Raum und Zeit haben aufgehört. Hier steht die Zeit. Hier ist das Schicksal des Menschen unwiderruflich besiegelt. So oder so. Hier gibt es kein Fragen mehr. Und dann, was ist dann? Hier gibt es diese Frage nicht mehr. Und dann? Wenn die Ewigkeit angebrochen ist, kann niemand mehr sagen, und was ist dann? Nach der Ewigkeit? Denn alles dann ist von da an zeitlose Ewigkeit. Man kann es nur so ausdrücken. Es ist schwer vorstellbar, ne? Zeitlose Ewigkeit. Zusammenfassung. Wir blicken zurück. Es sind also die letzten Dinge des Menschen wirklich die allerletzten. Aber auch die allerentscheidendsten und darum auch die allerwichtigsten für den Menschen. Es gibt nichts Wichtigeres. Ja. Wir wären töricht, wenn es was Wichtigeres gäbe. Das Allerletzte, das sind die Allerletzten, die Allerentscheidendsten und darum die Allerwichtigsten Dinge für uns Menschen. Ja? Die deshalb auch das ganze Leben des Menschen, des Christen, all sein Tun und Lassen beherrschend formen müssen. Darum ist gut, wenn man so gelegentlich innehält im Trubel der Zeit, des Lebens, sich mit diesen Dingen auch auseinanderzusetzen. Soll heiligen vielleicht, wenn man am Friedhof steht oder so, dass man ein bisschen, dass viele vielleicht kurz einmal mit so einem Gedanken sich beschäftigen. Aber ich schaue da manchmal in die Gesichter der Leute auch, die am Friedhof stehen. Bitte, denke ich mir oft, naja, die schauen auch nur auf die Uhr, hoffentlich ist der Pfarrer bald fertig. Oder kommt er und macht er so einen Sprengen da und dann geht er wieder. So wie heuer bei mir auch gesagt am Friedhof, es war nebelig. Es war richtig November, spannend war das richtig. Nebelig war es und so, mit der hohen Berg auf 1000 Meter Seehöhe. Nicht wahr, so ein Bergfriedhof, so manche Leute, mei, da ist schein, da möchte ich begraben werden und so. Nicht wahr, ja sicher, mit Blick auf den Hochschwab, die ganzen Alpen sieht man da von dem Friedhof. Gut, der da drin liegt, sieht das nicht mehr, aber die halt dort stehen, nicht wahr. Da war es nebelig, ein bisschen hergenieselt hat und so. Dann habe ich zu den Leuten gesagt, also ich hoffe, sie denken sich jetzt nicht, hoffentlich tut der Pfarrer jetzt schnell, weil es ist mir kalt und nebelig. Ich stehe nicht hier und wir sind heute nicht auf den Friedhof gekommen, dass ich in 2 Minuten fertig bin. Das sage ich Ihnen. Wir beten jetzt hier für die Verstorbenen. Wir haben schnell ausgehalten. Ist ja lächerlich, ne? Wenn dann da hingeht und so, und hoffentlich ist er bald fertig. Nein. Jetzt müssen wir nachdenken. Wenn ich da stehe. Denn die Verstorbenen, das kennen Sie ja, wenn die jetzt so sprechen würden, würden sie sagen, was würden sie sagen? Das, was ihr seid, sind wir gewesen. Und was wir sind, werdet ihr sein. Boom. Das ist so. Das haben die gesagt da am Friedhof, die Verstorbenen. Was ihr seid, sind wir gewesen. Was wir sind, werdet ihr sein. Na? Stimmt's? Also, und dann gibt es kein Dann mehr. Also, deshalb soll dieser Gedanke, also dass das Wichtigste ist, das ganze Leben von uns Menschen, von uns Christen einfach beherrschen. Wir sollen uns von diesem Gedanken auch formen lassen. All unser Tun und Lassen soll davon geformt sein. Ja? Von diesen entscheidendsten Dingen. Von den, ja? Und die Frage ist also jetzt, fragt euch auch in diesen Tagen so, ist es bei euch so? Ist es bei uns so? Ist das das Allbeherrschende? Ja? Wird mein Tun und Lassen von dem geprägt, von dem Wichtigsten? Ja? Ist es so bei uns oder nicht? Denkst du gelegentlich daran? Darum noch die zweite Frage. Was gibt uns Christen dieses Wissen um die letzten Dinge? Was gibt uns Christen dieses Wissen um die letzten Dinge? Was soll es uns geben? Ja. Und zwar erstens wahre Weisheit. Wahre Weisheit. Nämlich, dass ohne dieses Wissen, denn ohne dieses Wissen ist der Mensch doch nur ein Tor vor Gott. Ohne dieses Wissen, und wenn du noch so viel studiert hättest, bist du ein Tor. Ja, vor Gott. Drum wahre Weisheit. Zweitens soll es uns geben einen heiligen Ernst. Ja, heiliger Ernst. Abt Elias, einer Einsiedler der Frühzeit der Kirche, pflegte zu sagen, drei Dinge sind's, die ich fürchte. Und zwar, wenn meine Seele vom Körper scheiden muss, wenn sie vor Gottes Angesicht gestellt wird und wenn der Urteilsspruch über mich gesprochen wird, sagt ein Einsiedler der Frühzeit der Kirche. Drei Dinge, wenn die Seele vom Körper scheiden muss, wenn sie vor Gottes Angesicht gestellt wird und wenn der Urteilsspruch über mich gesprochen wird. Ohne diesen Ernst der Situation fehlt dem Menschen doch der letzte Tiefgang. Ja. Und wenn Und wer nicht hören will, muss fühlen, könnte man sagen. Ja, kennen Sie das Sprichwort. Der heilige Augustinus sagt, jene, die jetzt in ihrer Gleichgültigkeit vor nichts erschrecken, sie werden einmal erschrecken. Es kommt einmal über sie, jene Situation, wo ihre Stumpfheit und Lauheit zusammenbricht. Das ist wichtig zu sehen. Ja. Jene, die jetzt in ihrer Gleichgültigkeit vor nichts erschrecken. Einmal kommt diese Situation, ja, wo diese Stumpfheit, wo sie aus dieser Stumpfheit und Lethargie herausgerissen werden. Drittens, also ein heiliger Ernst, eine große Weisheit und eine christliche Bereitschaft. Das Wissen um die letzten Dinge soll in uns eine große christliche Bereitschaft, ja, hervorrufen. Eine Bereitschaft, das heißt, auch eine Freiheit von der Versklavung an die materiellen Güter. Ja. eine Versklavung. Schauen Sie, viele sind wirklich Sklaven ihrer materiellen Güter. Ja. Die heilige Therese von Jesus sagt, gedenke, dass du nur eine Seele hast und nur einmal sterben wirst, sagt die kleine Therese. Gedenke, dass du nur eine Seele hast und nur einmal sterben wirst. Dass du nur ein Leben hast, und zwar ein kurzes. Und dass es nur eine, und zwar ewige Glorie gibt. Hältst du das tief im Herzen, sagt sie, dann wirst du von vielen Dingen ablassen. Das ist ein schönes Wort. Ja. Das heißt, dann werden dir viele Dinge nicht mehr so wichtig sein. Ja. Dass du nur einmal sterben wirst, du hast nur eine Seele. Du hast eine unsterbliche Seele. Von der spricht man leider heute oft so wenig, auch bei Begräbnisriten und so weiter. Beim Begräbnisritus wird kaum von der Seele gesprochen. Ja. Dass die Seele ja weiterlebt. Dass wir für die Seele des Verstorbenen beten. Ja. Dass es nur eine, und zwar ewige Glorie gibt. Hältst du das tief im Herzen, sagt sie, und du wirst von vielen Dingen ablassen. Viele Dinge werden nicht mehr für dich so wichtig sein. Wo man oft sagt, das muss ich noch haben, und das muss ich haben, und das, und so weiter. Ja. Auch wenn man älter wird, brauche ich nicht. Wo ist nur Wellness und Wellness und noch einmal Wellness und ja. Ja, schön, aber sorge dich um deine Seele. Wenn wir sich um die Seele so viel sorgen würden, als wir um das leibliche Wohl, dann gratuliere. Ja. Dann viertens, bringt das noch mit sich, wenn ich um die ewigen Dinge weiß, um die letzten Dinge? Eine treue Beharrlichkeit bis ans Ende. Eine treue Beharrlichkeit bis ans Ende. Denn was wir brauchen vor allem ist Ausdauer und Beharrlichkeit. Beständigkeit. Die fehlt uns oft so sehr. Beständigkeit. Beharrlichkeit. Ausdauer. Ja? Im Guten, im Glauben, der Liebe. Ausdauer, Beständigkeit. Wenn ich um die letzten Dinge weiß, wenn ich weiß, da geht es um alles, da bekomme ich eine treue Beharrlichkeit bis ans Ende. Daher eine Mahnung für diese Tage, auch für unser Leben. Ich werde sterben und weiß nicht wann. Ja? Ich werde gerichtet und ich weiß nicht wie. Ich werde bleiben. Und ich weiß nicht wo. Ich werde sterben nach Gottes Willen. Ich werde gerichtet nach eigenem Willen. Ich werde bleiben nach ewigem Recht. Im Himmel ist Freud, in der Hölle ist Leid. Und beides währt in Ewigkeit. Bedenke es, Menschenkind. Noch ist es Zeit. Ein schönes Wort. Ja. Im Himmel ist Freud, in der Hölle ist Leid. Beides währt in Ewigkeit. Bedenke es, Menschenkind. Noch ist es Zeit. Überdenkt einmal, das Jahr ist bald zu Ende. Viele, die mit uns dieses Jahr begonnen haben, sind nicht mehr da. Auch viele, die viel jünger sind als wir, sind nicht mehr da. Die mit uns dieses Silvester gefeiert haben, von 2011 auf 2012, ja, sind jetzt nicht mehr unter uns. Du bist verschont geblieben. Haben Sie es einmal bedacht? Du bist verschont geblieben. du bist noch hier. Ich kann auch zu ihnen sprechen. Ich bin auch noch da. Ja, das denkt man alles nicht. Ja, Sekt haben wir aufgestoßen, so Silvester und alles gut in 9 Jahren. So. Na, kennen Sie jemanden, der mit Ihnen begonnen hat zu Silvester? So, na ja, fällt Ihnen wer ein, der nicht mehr da ist? Schon, gell? Kennen Sie einen spontan, fällt Ihnen wer ein? Sehen Sie, du bist noch da. Gott ist gütig. Dir hat der Herrgott nur ein Jahr geschenkt. Bin ich in diesem Jahr besser geworden? Bin ich heiliger geworden? Was habe ich daraus gemacht? So. Auch das tut ganz gut, zurückzuschauen. Einmal so, ich bin noch da. Viele Jüngere sind nicht mehr da. Unzählige auf der ganzen Welt sind abberufen. Durch Katastrophen, Unfälle, Krankheit, was immer auch. Und ich bin noch da. Herrgott, eigenartig. Ja. Mir hast du dieses Jahr geschenkt. In einem Monat ist wieder Silvester. Wieder ein Jahr vor uns. Ob ich nächstes Jahr noch da sein werde? Ich kann natürlich jetzt planen und sagen, gut, der Herr Rektor hat gesagt, für nächstes Jahr bitte schon, Herr Pfarrer, 2 Termine im Frühjahr und im Herbst wieder. Ja, ich kann sie natürlich aufschreiben und sagen, da komme ich nach Wiegratsbad, aber weiß ich es noch. Aber jetzt bin ich noch da und der Herr hat mir das geschenkt. Noch ist Zeit. Bedenke, Menschenkind. Bedenke es. Immer können Sie natürlich sich denken, auch na, so dramatisch brauchen Sie es nicht bringen. Das ist schon da ein bisschen übertrieben. Nein, es ist es nicht. Es ist es nicht. Ja. Und eine Bitte sei noch angefügt von dem wunderbaren Dichter Eichendorff. Wenn die Menschen mich verlassen in jener letzten stillen Stund, lass mich fest das Kreuz umfassen. Aus dem dunklen Erdenrund leite liebreich mich hinaus, Mutter, in das Vaterhaus. Auch ein sehr schönes Wort des Dichters Eichendorff. Aus dem dunklen Erdenrund leite liebreich mich hinaus, Mutter, in das Vaterhaus. Mit Maria zusammen. Wirklich. Mit Maria. Wie gut es wir haben, dass wir eine Mutter haben. Ja. Drum auch bekommt dieses Gebet des Vaters, gegrüßt seist du Maria mit der Bitte, ja eine neue Dimension, wenn es heißt, bitte für uns jetzt und in der Stunde unseres Todes. Das heißt, da drückt der Beter aus, Mutter Gottes, bitte, sei bei mir in der letzten Stunde. Oder wie die Alten gebetet haben, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Wenn es mit mir langsamer wird, wenn es mit mir langsam zu Ende geht, das ist gemeint mit dem Absterben. Absterben, das ist ein Vorgang. Der Stunde des Todes, das ist ein punktuell. Aber es ist schön, wenn die Mutter schon bei mir ist, wenn es langsam mit mir zu Ende geht. Wenn ich alles zurücklassen muss, aber wenn sie da ist, in der Stunde des Absterbens, wenn es langsam weniger wird, wenn sie mich bei der Hand führt, Mutter, geleite mich hinaus in das Vaterhaus, liebreich. Wirklich. Sie können so getrost sein, wenn Sie in diesem, jetzt ist es Zeit, wenn Sie sich mit der Mutter Gottes anfreunden. Vielleicht haben Sie nicht so ein Verhältnis zu ihr kurz, aber dann tun Sie es, sag es Ihnen. Ja. Ist auch für die Männer etwas, nicht nur für die Frauen. Ja, so gestandene Mannsbilder, wenn Sie eine Liebe zur Mutter Gottes haben, sage ich Ihnen. Ja, kann man schon fragen. Denn ist ja interessant, dass Jesus hat nicht eine Frau gefragt, liebst du mich? Sondern den Petrus, einen gestandenen Fischer, hat er gefragt, liebst du mich? Das ist nicht was Süßliches. Ja, so wichtig. Und darum frage ich immer, wo sind die Männer in der Kirche? Ja, einen Mann, Petrus, hat er gefragt, Petrus, liebst du mich mehr als diese? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Ja. Es ist auch wichtig, das zu sehen. Ja, auch wichtig. Auch euch Männer hier fragt Jesus, liebst du mich? Ja. Na, fragen Sie meine Frau, aber nicht mich. Ja. Ja. Liebst du mich? Also, schauen Sie, das ist schön. Jetzt abschließend, drei Dinge sind in unserem Ende, in unserem Erdenende ungewiss. Erstens, das Wann und Wo und Wie der Todesstunde. Das ist ungewiss. Ja. Zweitens, unser Zustand in dieser Stunde. In welchem Zustand wird mich diese Stunde antreffen? Dieser Augenblick. Und unser Urteil im Gericht, damit unser ewiges Schicksal. Drei Dinge sind gewiss. Drei sind gewiss. A. Und daran können Sie festhalten. Erstens, dass Gott mich retten will. Ja. Das ist der allgemeine Heilswille Gottes. Das heißt, Gott will, dass alle gerettet werden. Daran können Sie festhalten. Er will mich retten. Ja, das ist gewiss. Also, drei Dinge sind ungewiss, aber drei sind ganz gewiss. Erstens, dass Gott mich retten will. Zweitens aber auch, es ist gewiss, dass Gott mich retten will, aber nicht ohne mein Zutun. Ist auch nicht, ganz gewiss. Ohne mein Zutun. Ja. Und das heißt, ohne mein Mitwirken mit der Gnade. Sonst wären wir willenlose Geschöpfe. Ne? Sonst könnte ich am Ende einmal sagen, ich will gar nicht in den Himmel kommen und du hast mich da in den Himmel hineingezogen. Ne? Nicht ohne mein Mittun, das ist wichtig. Nicht ohne das Mittun mit der Gnade Gottes, die täglich er schenkt, das nennen wir die helfende Gnade. Täglich kommt er mit seiner Hilfe. Er bietet dir die Hilfe an, aber du musst mittun. Und wenn du mittust, was kommt heraus? Ein großer Heiliger. Ja. Und drittens, dass er mich retten kann. Vor allem durch das große Gnadenmittel des Gebetes um die Gnade der Beharrlichkeit. Das heißt, wer treu bleibt bis zum Ende, wird gerettet werden. Auch das ist eine Gewissheit, die wir haben, dass der gerettet wird, der treu bleibt bis zum Ende. Jesus sagt, wer ausharrt bis zum Ende, wird gerettet werden. Ja? Er sagt nicht, wer nie sündigt, sondern wer ausharrt, wer treu bleibt. Denn nach jedem Fallen kann ich wieder aufstehen. Ja? Denn es gibt große Heilige im Himmel, die große Sünder waren, größere als wir alle zusammen. Und trotzdem im Himmel sind, durch Buße und Umkehr, weil sie treu geblieben sind, trotzdem treu geblieben sind. Ja, auch wenn sie mal hergefallen sind, sind der Ehe genauso. Du kannst mal herfallen, aber du bleibst treu. Habe erst mit einer Frau gesagt, bleiben Sie treu, bitte. Ja, der Mann ist weggegangen und so weiter. Bitte bleiben Sie treu. Bleiben Sie treu, halten Sie aus, bleiben Sie treu. Ja, Herr ist der Frauengang, warum soll die nicht da? Bleib treu. Wer aushält, wer treu bleibt. Sie werden sehen. Ja, er wird zurückkommen, keine Frage. Bleiben Sie treu aber. Ja. Wer treu bleibt bis zum Ende, wird gerettet werden. Wer standhaft bleibt. Ja. Also diese drei Dinge wissen wir. Ja, können wir mit Sicherheit sagen, drei, wir wissen nicht die Todesstunde, den Zustand in dieser Stunde und das Urteil im Gericht. Aber drei Dinge sind gewiss, ich sage es noch einmal, Gott will mich retten. Gott will mein Heil. Ja, deshalb ist er vom Himmel gekommen, in seinem Sohn Jesus Christus. Er sagte, im großen Glaubensbekenntnis heißt es, für uns und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen. um uns zu retten. Ja. Aber zweitens, es ist auch gewiss, dass er uns retten will, aber nicht ohne unser Zutun. Wir müssen mithelfen. Mit der Gnade. Mitarbeiten. Denken Sie nach, das Jahr ist bald zu Ende. Wie viele Gnaden hat Gott Ihnen geschenkt in diesem Jahr? Und wie viele haben Sie nicht angenommen? Ja. Wie viele Gnaden haben wir einfach so brach liegen lassen? Ja. Auch darüber nachzudenken, lohnt sich einmal. Dass ich dann sagen kann, na, im nächsten Jahr werde ich da aufmerksamer sein. Dass ich nicht so viele Gnaden einfach so in den Sand verlaufen lasse. Ja. Auch das ist wichtig. Wie oft hat er angeklopft? Ja, bei uns. Und die haben gesagt, ja, später, später, später. Nicht? Auch das ist wichtig. Sie sehen, er stand auf Bleiben. Das dritte ist, ja, dass er mich retten kann, vor allem durch das große Gnadenmittel des Gebetes um die Gnade der Beharrlichkeit. Ja, er treu bleibt. Der Tod trennt uns von der Ewigkeit, oder er ist die Brücke, über die wir gehen müssen. Das ist auch schön zur Ewigkeit. Der Tod trennt uns von der Ewigkeit, oder wir können auch sagen, er ist die Brücke, über die wir gehen müssen zur Ewigkeit, zu den letzten Dingen. Der Mensch des Alltags denkt an das Leben. Er denkt nicht gerne und nicht oft an den Tod. Er wird verdrängt, gerade in unserer Zeit. Aber da geschieht es auf einmal, dass er ihm doch plötzlich in die Augen schauen muss. Ich denke da an diese Situation mit meinem Cousin jetzt und mit seinem Sohn. Wenn der Vater seinen sterbenden Sohn in den Händen hat, der da vom Baum stürzt, schaust du dem Tod in die Augen. Ja, plötzlich. Ja. Ein jäher Todesfall, eine Katastrophe, zwingen uns doch zum Nachdenken, was ist der Tod? Er scheint dem Menschen wie eine dunkle, unheimliche Macht, der das ganze Leben wie eine Wolke überschattet, drohend. Schauen Sie, der Tod ist drohend, das stimmt, der Tod, aber er ist auch ein Sieger. So eigenartig das klingt, ja. Aber ist das nicht allein? Er ist zugleich nicht vergeblich trägt. Wir tragen nicht vergeblich den Namen Christen. Weil dieser Name kommt von Christus, der Sieger ist über den Tod. In der Bibel steht eine wunderbare Begebenheit, die beides in geheimnisvoller Weise zeigt. Im Buch Exodus im 12. Kapitel. Die Macht und die Ohnmacht des Todes, können wir das überschreiben. Gott kündet die letzte der 10 Plagen an. Das ist die Plagen in Ägypten, ja. Den Tod, der erst die letzte Plage war, der Tod der Erstgeburt, in der Paschanacht, Sie kennen diese Stelle. Gott kündigt diese letzte Plage an und gibt zugleich aber den Israeliten auch die Weisung für ihr Verhalten in dieser Nacht, wie sie dem Tod entrinnen können. Ja? In Vers 22, Kapitel 12. Die Paschanacht ist eine Offenbarung der Macht des Todes. Das Geschehen in jener Nacht ist ein Bild für den Siegeszug des Todes durch die Menschheit. In der Tat, niemand entgeht ihm und niemand widersteht ihm. Aber wir Christen, uns ist ein Mittel in die Hand gegeben, dass wir den Tod überwinden können. Durch Christus, der glorreich vom Tod erstanden ist. Wer an Christus glaubt, Über den hat der Tod keine Macht mehr. Für den ist der Tod ein Durchgang, eine Brücke zum neuen Leben. Danken Sie jetzt auch, zur nächsten Zeit bis zum Nachmittag, Gott dafür, dass er Ihnen die Möglichkeit gegeben hat in diesem Jahr und dass Sie hier sein können, dass es noch Zeit ist. Ja, dass es noch Zeit ist. Und wenn er uns noch eine Zeit schenkt, wie lange wissen wir es nicht, dass wir sie gut nützen. Amen.